Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Heute wieder mit einem speziellen Gast und ich bin sehr froh, dass sie da ist. Aline von der Marke Core, denn du hast einiges an spannenden Insights von Profi-Teams und deinem eigenen Training mitgebracht. Bevor wir da direkt in die Inhalte stürzen, erstmal willkommen und schön, dass du hier bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Direkt bevor wir erstmal gleich viel erzählen. Ich möchte auch ein bisschen was über dein Training erfahren. Kurz zur Erklärung, deine Funktion bei Core ist, du hast gerade schon ein bisschen angerissen, lass mich kurz die Jobbeschreibung nochmal lesen, Endurance Performance Lead oder wie hast du es vorhin genannt? Endurance Athletes Lead, ne?
Athlete, Performance Lead, genau, also alles, was im Endeffekt mit der Zusammenarbeit mit Athleten zu tun hat.
Bei der Marke Core in Verbindung mit dann Heat Training, Hitze, Akklimatisierung etc. Und die Leute draußen, ihr habt jetzt vielleicht in den letzten Monaten, Jahren schon ein bisschen mehr von Hitzetraining und der Möglichkeit, Hitzeanpassungen sowie auch Hitzestress auf den Körper messbar machen zu können, auch schon mehr gehört. Und wir haben jetzt nicht zuletzt bei Pogacar unterm Trikot schon gesehen, dass diverse Core-Heat-Sensoren da unterwegs sind. Und ihr habt da ein tolles Tool irgendwie auf den Markt gebracht, mit dem man halt sehr viel messen kann und sehr viele Möglichkeiten hat. Und du kümmerst dich darum, dass quasi die Athleten wahrscheinlich eine gute Guideline bekommen, erarbeiten mit den Athleten oder mit den Teams dann halt Konzepte, wie man Hitzetraining anwenden kann und wie es mit der Marke und mit dem Produkt zusammenbringen kann, also mit der Messbarkeit. Nimm uns mal mit, was sind so da Use Cases, wo du involviert warst?
Ganz genau, also bei den Athleten gucken wir eigentlich auf alle Themen, die mit Thermoregulation zu tun haben, ob es Hitzetraining, Kühlung oder optimale Kleidung im Wettkampf ist. Und da arbeite ich einerseits mit den Radteams zusammen, die man von der Tour de France zum Beispiel kennt, aber auch mit individuellen Athleten im Triathlon, unter anderem Christian Blumenfeld, Gustav Iden, Rico Bogen zum Beispiel, aber auch im Gravel-Bereich und im Laufsport haben wir einige Athleten.
Super spannend und gerade Iden und Blumenfeld sind so mit, glaube ich, die bekanntesten, die jetzt zum ersten Mal irgendwie da mit Hitzesensoren gearbeitet haben und die vielleicht auch bewusst Hitzetraining im Training selber angewandt haben, zumindest kam es mir damals so vor. Die sind ja auch sehr fortschrittlich gerade in ihrem Training. Darfst du sagen, was bei denen so die ersten Anpassungen waren, worauf die besonders geachtet haben?
Hitzetrainingsmäßig oder wie genau meinst du?
Ja, genau. Ja, ja.
Die ersten Anpassungen, also was für die bedeutet, dass die gut an die Hitze angepasst sind?
Ja, was haben Sie damals so mit dem Einsatz quasi von einem Core-Heat-Sensor, worauf haben die ein bisschen geachtet oder worauf haben Sie dann im Training Wert gelegt? Weil das finde ich bei denen mal sehr besonders spannend.
Ja, ich glaube generell die norwegische Trainingsmethode ist wieder sehr spannend geworden, das auf jeden Fall.
Voll.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass bei den Jungs es darum geht, eigentlich das ganze Jahr über an die Hitze angepasst zu sein. Die gucken wirklich, dass sie langfristiges Hitzetraining machen und sich nicht nur kurzfristig auf die heißen Wettkämpfe vorbereiten. Und wie wir später wahrscheinlich auch nochmal mehr ins Thema gehen, bekommt man davon wirklich so einen Performance-Boost über die ganze Saison.
Okay, sehr, sehr spannend. Da hast du gerade schon zwei wesentliche Aspekte genannt. Da kommen wir jetzt gleich auch, würde ich sagen, in den Basics erstmal zu sprechen, weil wir würden euch Zuhörern, weil wir müssen gleich nochmal was über die Basics der Hitzeakklimatisierung und Hitzetraining auch erklären. Wie sind die Wirkmechanismen und warum machen wir das eigentlich und worauf müssen wir achten? Aber bevor wir es einfach machen, vielleicht nochmal ganz kurz differenziert. Hitzeakklimatisierung und Hitzetraining würde ich als zwei unterschiedliche, sag mal, Ziele auch definieren. Wie würdest du jedes der einzelnen Trainingsprinzipien erklären? Also Akklimatisierung und Hitzetraining. Wie unterscheiden die beiden sich?
Ja, das sind auf jeden Fall zwei verschiedene Ziele. Also Hitzeakklimatisierung ist die Vorbereitung auf einen Wettkampf in heißen Umgebungstemperaturen, damit man in der Hitze gut performt. Wenn man nicht an die Hitze angepasst ist, kann man bis zu 26-30% an Leistung verlieren, was wirklich enorm viel ist. Und mit ungefähr 10 bis 14 Hitzesessions kann man dann eigentlich schon wieder recht zum Ausgangspunkt der Leistung in kühlen klimatischen Bedingungen zurückkommen. Und das ist dann die Hitzeakklimatisation. Wenn wir über Hitzetraining reden, reden wir über langfristiges Hitzetraining. Und da zeigen Studien, dass man im Idealfall um die 5 Wochen Hitzetraining mit 5 Sessions pro Woche machen muss, um dann langfristig auch die Performance in kalten Bedingungen zu erhöhen. Und das sieht man dann zum Beispiel am Anstieg im VO2max-Wert und auch der Hämoglobinwert im Blut erhöht sich. Und dadurch kann man halt einfach generell auch leicht seine Schwellen verschieben und mehr Leistungsoutput in den kühlen Bedingungen geben.
Ja, sehr, sehr spannend. Also am Ende auf der einen Seite haben wir quasi Anpassung der Performance unter entsprechenden Hitzebedingungen und das andere ist einfach durch die Hitze generelle Anpassung der Leistungsfähigkeit und das bedarf natürlich ein bisschen mehr, sagen wir mehr Training, mehr Volumen und da scheue ich mich ein bisschen vor. Das klingt auf jeden Fall nach extrem viel Training und Hitzetraining. Du machst ja selber auch sehr viel in dem Bereich. Wie wendest du es an? Wo stehst du gerade? Bist du im Heat-Training? Bist du im Hitzeakklimatisierung? Was geht bei dir ab?
Also ich selbst mache auf jeden Fall auch sehr viel Sport, leistungsorientiert auch, würde ich sagen. Ich bin eher im Triathlon-Bereich unterwegs. Ich war auch mal 2 Jahre in einem Bundesliga-Team bei den Real Divas. Die sind jetzt auch ein Kontinental-Team dieses Jahr geworden, was total cool ist. Aber ich habe für mich selbst gemerkt, irgendwie liegt mir das Feldfahren nicht so. Und dann bin ich wieder diese Saison zurück zum Triathlon gekommen. Und ich nutze Hitzetraining vor allem zur Hitzeadaption, weil ich mit dem Job und all den anderen Trainingssessions auch einfach gar nicht genügend Zeit habe, wirklich langfristig das Hitzetraining immer in mein Training einzubauen. Ich bin mir sehr sicher, dass es meine Performance sicher auch nochmal steigern würde. Und ich denke auch, dass durch diverse Messungen, die wir auch firmenintern machen, schon immer wieder meine Hitzesession irgendwie eingestreut wird. Also ich nie bei 0% bin. Aber um wirklich die langfristigen Effekte zu haben, müsste ich da schon noch ein bisschen mehr Hitzetraining auch langfristig machen.
Ja, spannend. Also das bedarf natürlich auch viel Invest. Und das ist noch nicht für jeder Mann und jeder Frau geeignet, Hitzetraining auch dauerhaft zu machen, weil es auch die Umsetzbarkeit teilweise schwierig ist. Und bei uns im Athletenkader bin ich geteilter Meinung. Da können wir gleich mal ein bisschen diskutieren, wie man es ein bisschen auch verbessern kann, weil ich finde, manchmal sind Athleten, die wollen es machen und die würden ganz gerne Hitzetraining ausprobieren, verlieren so ein bisschen Effektivität des Trainings drumherum. Aber ich glaube, es ist einfach eine temporäre Anpassung, eine temporäre Phase, wo man als Coach auch mit dem Athlet explizit darauf achten muss. Deswegen bin ich auch immer froh, wenn ich das nicht experimentell mal eben anfange. Ich mache jetzt so Hitzetraining, hast du nämlich vor einer Woche gehört, weil es einfach Impact auch auf dein restliches Training hat. Weil es gibt auch akute Anpassung erstmal, wo man im Training ein bisschen Rücksicht drauf nehmen muss. Ich sage nicht, dass sie negativ sind, ich sage einfach, dass man Rücksicht drauf nehmen muss und da kann schon mal sein, dass der ein oder andere Elektrolytschiff zu starken muskulärer Effizienzminderungen führt, ein Hit-Training nicht gut funktioniert, ein Muskelkater auf einmal kommt und das ist als Coach schon ganz gut zu wissen. Man sollte schon auch wirklich Phasen raussuchen, wo man bewusst das Training dann halt macht oder eben nicht macht und nicht mal einstreut und mal nicht, sonst ist es irgendwie gefühlt nur unangenehm.
Ja, definitiv, da stimme ich dir zu. Gerade wenn jemand neu im Hitzetraining ist, ist es schon recht kräftezehrend am Anfang und auch mental recht tough. Also ich würde schon sagen, man ist ein bisschen vielleicht gereizter, einfach weil es schon viel von einem abverlangt. Aber wenn man dann mit der Zeit mehr im Hitzetraining drin ist, dann hat sich der Körper ja auch dran gewöhnt und dann ist es auch gar nicht mehr so hart für das ganze System.
Ja, denn da müssen wir halt hinkommen, da müssen wir reinkommen und dann ist auch Hitze, Stress, ich sag mal auch nicht so nachhaltig wie jetzt am Anfang im Training, negativ nachhaltig will ich sogar damit meinen, aber da können wir jetzt gleich im Detail vielleicht auch mal drauf eingehen. Dann erklär du mir doch mal, wir haben ja eigentlich, ist doch schon ein Jahr, 2 Jahre bald her, als wir unsere damalige erste Folge, ich und Lennart mit Hitzetraining gemacht haben, kam das so gerade vermehrt auf, das wird schon 2 Jahre wahrscheinlich her sein. Erklär du mir doch mal, was würdest du den Athleten denn immer empfehlen, wenn die zum Beispiel sagen, fangen wir mal an mit Hitzetraining, also ich möchte wirklich Hitze jetzt von mir aus im Winter teilweise auf der Rolle, sag komm, ich fahre auf der Rolle, ich möchte Hitzetraining einstreuen, was so auch die Ziele sind, also was müssen die Athleten beachten, damit Hitzetraining auch wirklich Hitzetraining ist, weil ich kann dir sagen, der eine oder andere wird es auf jeden Fall nicht machen, wenn er glaubt, dass er nur das Fenster schließen muss und den Ventilator ausmacht und dann sagt, ich habe Hitzetraining gemacht.
Ja, total. Also erstmal ist es eine super Idee, jetzt im Winter mit Hitzetraining anzufangen, weil generell kann man gerade viel im Grundlagenbereich machen und Hitzetraining ist im Endeffekt gerade muskulär nicht anstrengend. Das ist recht easy und das ist der perfekte Zeitpunkt, da jetzt im Winter, wenn es mehr auf die Rolle geht, mit anzufangen. Um effektives Hitzetraining zu machen, ist es ganz wichtig, auf die Kombination von Kernkörpertemperatur, also die Temperatur quasi bei den Organen im Körper drin, und Hauttemperatur, also die Temperatur deiner Haut, zu achten. Also wie hoch ist beides in Kombination? Und aktuell gucken viele Athleten noch ganz allein auf die Kernkörpertemperatur. Und wenn die dann vielleicht indoor auf der Rolle fahren, Ventilator anhaben, denken sie am Ende der Session, oh, ich habe ja 38,3 Grad, ich mache gerade Hitzetraining. Aber das stimmt nicht, weil durch den Ventilator, durch Schwitzen, kühlt sich die Haut ab. Und häufig haben die Athleten dann nur 29, 30 Grad Hauttemperatur. Und dann ist man wirklich weit weg vom Hitzetraining. Und auch wenn man jetzt das Fenster schließt, der Ventilator aus ist, kann es gut sein, dass der Körper durch Schwitzen noch ordentlich Hitze nach außen abgibt und die Hauttemperatur gar nicht hoch genug ist, um gutes Hitzetraining zu machen. Und deswegen empfehlen wir wirklich, sich viel Schicht in Kleidung anzuziehen. Im Idealfall erstmal eine Base-Schicht, ein Thermolayer oder ähnliches, dann eine Regenjacke, ebenso an den Beinen, Regenhose. Und gerade wenn man schon mehr an die Hitze angepasst ist, über die Zeit dann eventuell auch noch eine Fleecejacke oder Daunenjacke mit rüber zu ziehen. Also, dass man wirklich ein kleines Mikroklima um den Körper herum aufbaut und da die ganze Hitze gestort wird.
Darin entsteht auch ein kleines Mikrobiotop, sage ich dir.
Ja, also es wird gut
Und
warm.
dann, ja, definitiv. Und erst wenn du das machst, ich habe es ja damals in, ich glaube, letzten Winter habe ich ein Video gemacht, fünf Swift-Sessions, so, schwieriges Wort, die man halt im Winter gut machen kann. Da ging es auch um Hitzetraining und da habe ich auch zum ersten Mal wirklich bewusst genau das gemacht. Ich bin ein kleines Ramp-Up, glaube ich, gefahren, gar nichts so Intensives. Dann eher mein Lit-Training, habe das war der Fehler, ein Primer nochmal zwischendurch gesetzt. Das war meine erste Session und dieser Primer hat mich, glaube ich, komplett über Bord geworfen.
Das glaube
Dann
ich.
immer mit einem Efficiency-Faktor von 1,0, also 160 Watt, 160er Puls, und das war komplett Overload. Und da merkst du halt einfach, und das gerade wie du sagst es, auf der einen Seite sukzessive Heart Rate Drift wird immer, immer höher, obwohl du dann irgendwann mit der Leistung teilweise immer weiter runter gehst. Und es ist nicht die Körperkerntemperatur, die das Problem hat, es ist die Hauttemperatur. Ihr müsst euch das vorstellen, da ist auf einmal die Klimaanlage, die nicht mehr funktioniert. So eine Körper, so ein Motor oder so ein Kühlmittel von einem Auto. Der Motor darf mal heiß sein, aber wenn Kühlmittel vorhanden ist, ist nicht schlimm. Wenn Kühlmittel irgendwann niedrig ist, weil, keine Ahnung, da hat ein Marder den Schlauch durchgebissen, dann macht der Motor innerhalb von 4 Minuten irgendwann gibt den Geist auf und genau so merkst du auf einmal, ach, das ist dieses Hitzetraining, was die Athleten immer versuchen zu erreichen. Und das ist nicht das gleiche wie mir ist warm, sondern mir ist wirklich warm.
Ganz genau. Es fühlt sich unangenehm an am Anfang. Also, wir messen das immer in Thermal Sensation und Thermal Comfort. Also, wie heiß fühlst du dich und wie fühlt sich dieses Hitzegefühl an? Und viele Athleten sagen wirklich, ey, das ist Limit. Mir ist verdammt heiß. Es ist verdammt unangenehm. Und deswegen sollte man gerade am Anfang auch erstmal langsam mit dem Hitzetraining starten. Den Körper jetzt nicht überstressen, nicht zu lange eine hohe Hitzebelastung haben. Und sich da wirklich langsam ranführen. Und da merkt man auch, dass man sich mit der Zeit mehr an das Gefühl gewöhnt, es einfach ein bisschen angenehmer wird, weil der Körper halt besser damit klarkommt. Und das sind dann halt die ersten Adaptionen, die wir wollen. Und du hast es eben auch schon angesprochen, wir sehen einen Heartrate Drift. Das ist komplett normal. Der Power Output in einer Hitzesession selbst sollte nach einer kurzen Warm-up-Phase, das ist an sich gerade am Anfang recht wichtig, weil stell dir vor, der Körper hat eine riesen Masse und die müssen wir erstmal aufheizen. Und auch wenn du dick angezogen bist, ist dir recht schnell ziemlich warm, weil deine Hauttemperatur reagiert, die Hitze kann nicht abgegeben werden, deine Hauttemperatur geht hoch, du fühlst dich direkt heiß. Gleiches Beispiel, wenn du im Sommer vor die Tür gehst, dir ist sofort warm. Deine Kernkörpertemperatur ist dann aber noch nicht erhöht. Die bleibt recht ausgewogen bei circa 37 Grad. Deine Hauttemperatur reagiert auf die Hitze. Und so ist es dann auch beim Hitzetraining. Wenn du viel anhast, dich auf die Rolle setzt, die ersten Pedalumdrehungen macht, wird dir recht schnell ziemlich heiß, weil deine Hauttemperatur reagiert und warm wird. Aber die Kernkörpertemperatur, die brauchst schon so 20, 25 Minuten mit etwas Intensität. Wir empfehlen, nach einem kurzen Warm-up eine kleine Rampe zu machen, um wirklich mehr Power auf die Pedale zu bringen, dadurch aufzuheizen. Und wenn man dann einmal eine gute Kernkörper- und Hauttemperaturkombination hat, dann kann man ganz easy nur noch treten und dann ist es muskulär entspannt und man ist in dem Bereich, wo die Adaptionen hinterherkommen.
Und da zeigt sich nochmal vielleicht auch die Notwendigkeit, auch vielleicht zwischen Körperkerntemperatur und Hauttemperatur differenzieren zu können, wie du es vorhin erklärt hast. Du hast mir mal so eine schöne Grafik mal jemand zukommen lassen, das war jetzt auch schon ein Jahr her, wo wir nochmal auf der X-Achse zum Beispiel Körperkerntemperatur geplottet haben, auf der Y-Achse Hauttemperatur. Das müsste ich jetzt einmal so bildlich vorstellen, also X-Achse, Körperkern, so die ganz normale Temperatur, die ihr beim Fieberthermometer vielleicht auch misst, und auf der Y-Achse dann Hauttemperatur. Und wenn ihr zum Beispiel mal so eine 38 Grad, 38,5 Grad mal Körperkerntemperatur hat, aber so eine Hauttemperatur vielleicht bei 28 Grad Celsius noch irgendwie relativ kühl ist, dann ist das laut Core-Hitzeindex auch gerne mal Hitzezone 1, also nicht wirklich großer Hitzestress. Die gleiche Körperkerntemperatur mit 38,5 zum Beispiel, aber mit, sagen wir mal, 36 Grad Hauttemperatur, und da war, glaube ich, mein erstes Hitzetraining 36, 37 Grad irgendwo in dem Bereich, sind wir dann in deren Hitzezone 3. Und da kommen wir auf einmal, und das merkst du dann auch, das ist, also 38 Grad ist Betriebstemperatur bei Radrennen, bei intensiven Trainingssessions, bei was auch immer, wenn du kühle Hauttemperatur hast, aber 38 Grad Körperkerntemperatur mit 36 Grad Hauttemperatur ist entweder extrem heiße Bedingungen, also Heat Training provoziert durch die Layer, die du anhast, oder du bist gerade zufälligerweise in sehr heißen Bedingungen und vielleicht auch tropischen Bedingungen, wo du fährst, oder aber du hast dich so stark dehydriert, dass dein Körper nicht mehr ausreichend kühlen kann bei heißen Temperaturen, dann erhöht sich auch dann entsprechend der Hitzestress. Und da kommen wir an diesen Punkt, wie du vorhin sagtest, das wollen wir halt wirklich triggern durch Heat Training.
Ganz genau. Ja, du hast den Heat-Strain-Index gerade angesprochen. Das ist quasi unsere Metrik, um die Kernkörpertemperatur und die Hauttemperatur in ein Verhältnis zu setzen. Weil natürlich ist es für die Athleten selbst kompliziert, immer beide Werte irgendwie zu betrachten, sich ableiten zu können, oh, bin ich jetzt schon heiß, bin ich noch nicht heiß, oder vielleicht fürs Rennen andersrum, bin ich jetzt zu heiß. Und deswegen kombinieren wir Kernkörpertemperatur und Hauttemperatur in diesem Heat-Strain-Index. Und Hitzetraining sollte man im Idealfall mit einem Heat-Strain-Index von über 3 bis unter 7 machen. Und um da reinzukommen, empfehlen wir eine Kernkörpertemperatur von über 38,3 Grad in Verbindung mit einer Hauttemperatur von über 36 Grad. Und dann kannst du dir endlich sicher gehen, du hast Heat-Strain-Index 3 erreicht. Jetzt kannst du 30 bis 40, vielleicht sogar 50 Minuten in unserer Zone 3 bleiben und du bekommst wirklich die Adaption von deiner Hitzesession, die du auch haben möchtest, um dich besser an die Hitze anzupassen.
Super, super spannend. Also nicht einfach nur mir ist warm, sondern mir ist warm und meine Haut ist auch wirklich warm. Da muss man irgendwo hinkommen. Vielleicht nehmen wir uns nochmal kurz mit, damit wir gleich so diese einzelnen Paradigmen oder Zielstellungen der Teams oder Fahrer, die du schon mal mitgebracht hast heute, erklären können. Wie wirkt denn jetzt am Ende Hitzestress auf eine Anpassung auf körperlicher Ebene oder halt nach Performance? Also ich habe auch ein bisschen was vorbereitet, dass wir den Athleten und den Zuhörern hier ein bisschen was hinlegen können. Also wieso wirkt eigentlich Hitzetraining und wieso sagt man eigentlich, Hitzetraining ist das vielleicht eine Alternative auch zum Höhentraining oder eine Ergänzung sogar zum Höhentraining?
Also wir fangen erstmal bei den Basics an. In den Hitzesessions merkt man, dass man anfängt mehr zu schwitzen. Also die Schweißrate steigt. Viele Athleten denken, uiuiui, ich schwitze mehr, das ist ganz schlecht. Ich höre wieder auf mit Hitzetraining. Das ist aber Quatsch. Du möchtest mehr schwitzen, weil dein Körper sich dann besser runterkühlt. Also Schweiß ist wirklich dazu da, um dich abzukühlen. Je mehr du schwitzt, desto mehr kühlt sich dein Körper ab. Das ist die erste Anpassung. Dann denkt man natürlich auch, oh je, wenn ich jetzt mehr schwitze, dann verliere ich ja auch mehr Elektrolyte. Aber auch das ist nicht der Fall. Der Körper wird effektiver. Die ersten 3, 4, 5 Sessions sollte man schon noch deutlich mehr Elektrolyte zu sich nehmen, weil die Adaption braucht natürlich auch Zeit. Aber dann so ab Session 6 im Normalfall sieht man dann auch in der Schweißrate, dass der Natriumanteil geringer wird und der Körper damit zwar mehr schwitzt, aber weniger Elektrolyte ausschwitzt. Eine andere Anpassung ist, dass das Plasmavolumen nach oben geht, also dein Körper mehr rote Blutkörperchen zur Verfügung hat. Und es kann dadurch auch gut sein, dass dein VO2-Max-Wert langsam schon angehoben wird und auf jeden Fall dein Leistungsvermögen in der Hitze sich verbessert. Unter anderem sehen wir dann auch, dass die Herzfrequenz steigt, also ganz klassisch beim Hitzetraining auf der Rolle. Am Anfang sieht man einen enormen Herzfrequenzdrift, der kann ruhig 15, vielleicht sogar 20 Schläge über der eigentlichen Herzfrequenz bei dem Power-Output sein. Und mit der Zeit, wenn man mehr an die Hitze angepasst ist, ist der Herzfrequenzdrift einfach geringer. Und auch die Kernkörpertemperatur und die Hauttemperatur sinken. Also man wird nicht mehr so schnell so heiß. Und du verschiebst quasi auch deine kritische Schwelle weiter nach hinten. Wenn du dann hinterher im Wettkampf heiß wirst, brauchst du länger, um deinen kritischen Wert zu erreichen. Und dein kritischer Wert kann sogar etwas höher liegen. Auch da muss man sagen, nicht jeder Athlet hat dieselbe kritische Kernkörpertemperatur, bei der man überhitzt oder die Performance sinkt. Das kann man einerseits trainieren mit dem Hitzetraining selbst Aber auch je nach Hitze, nach Trainingsstatus allgemein ist es total unterschiedlich. Und man kann jetzt nicht sagen, oh, ich habe 40 Grad, ich überhitze, sondern vielleicht ist es für irgendeinen Profiathleten sogar erst bei 41, 42 Grad der Fall und bei einem Amateur schon bei 39,5 Grad.
Das ist schon wirklich wild, auf jeden Fall. Und diese bewusste Überhitzung, da kann ich so ein bisschen mal ergänzen, damit wir auch gleich so einen Übertrag und so einen Bogen schlagen können Richtung auch Höhentraining und auch hämatologische, also Effekte auf Blutebene, ist ein sehr spannender Faktor, weil es ist ein bisschen die Frage, und ich glaube 22 mit der Publikation von Rønnestad kam das auch für mich zum ersten Mal auf, da hat Rønnestad gesagt, ey Leute, Hitzetraining, wenn wir es regelmäßig einbauen, da war ja 5 Wochen, 5 Sessions, können wir gleich über die einzelnen Trainingsprinzipien mal sprechen, aber hatten sie 5 Wochen, 5 Sessions gemacht, zusätzlich zum normalen Training, irgendwie auch um die 50 Minuten, dann einfach mal nochmal easy lit, easy lockeres Fahren mit Hitzestress, hat dann zu Hämoglobin- und Plasmavolumenanpassung geführt, was am Ende in deren Studie hätte zu einer VO2max-Erhöhung führen sollen, hat am Ende dann halt nicht, war nicht messbar, aber trotzdem war die Hämoglobinmassenerhöhung da, also woran ist das am Ende noch nicht ganz wahr, das ist jetzt ein bisschen noch fraglich, aber theoretisch, die Theorie war dafür da und die Voraussetzungen waren da, es hätte auch eine Erhöhung der VO2max um, ich glaube, was war es, 240 Milliliter eigentlich praktischerweise ergeben müssen. Aber vor allem, was halt auch dadurch messbar war, wenn Hämoglobin sich erhöht und Sauerstofftransportfähigkeit erhöht, dann verbesserst du deine Effizienz. Also du verbrauchst quasi, oder du kannst mehr Leistung aus der gleichen Sauerstoffaufnahme rausholen, selbst wenn die VO2max jetzt nicht in dem Fall ansteigt. Vielleicht war es auch eine zu leistungsstarke Gruppe, weiß ich nicht. Aber ich finde es halt spannend. Ich habe mir da ein bisschen mal näher angeschaut, was eigentlich auf der Ebene da passiert. Und das erste Akute, was erstmal passiert ist, Körperkerntemperatur steigt an, richtig. Dann schwitzt man mehr und die Haut und der Muskel wird mehr durchblutet. Das heißt, das ganze Wasser, was wir haben, wird erstmal umgeschiftet. Dann verlieren wir sehr viel Wasser, auch am Anfang, wie du sagtest, gerade sehr viele Elektrolyte. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie du schon meintest, muss man auch schon gut zuführen. Kann auch so leichten, ich hatte es damals auch, leichten Muskelkater am nächsten Tag geben. So auf einmal vom Fahrradfahren, das fand ich richtig weird, dass ich auf einmal Muskelkater hatte. Und dieses Umverteilen des Blutes sorgt dafür, dass dass das Plasmavolumen oder das Volumen am Anfang erstmal akut sinkt, weil es einfach die ganze Flüssigkeit umgeschiftet wird. Und diese Reaktion oder dieser Mechanismus wird vom Körper erkannt und wird gegenreguliert. Das heißt, wir haben dann, nachdem wir eine kleine Recovery-Phase haben, wird die Wassermenge oder die Blutplasmamenge auch angepasst an diesen Belastungen, diesen Stress, den wir hatten. So ein bisschen, als würde der Körper sich schon mal vorbereiten, ein bisschen recovern aus dem Hitzestress, den wir hatten und vorbereiten fürs nächste Mal. Erhöht auf einmal das Blutplasma. Und das ist ein sehr interessanter Effekt, weil Blutplasmaerhöhung hat auch tolle Effekte auf den venösen Rückstrom auf dein Herz. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, ihr habt so einen Kreis, einen Blutkreislauf, pumpt ihr dann sauerstoffreiches Blut zum Muskel, dann wird der Sauerstoff verbraucht, dann kommt das Blut auch venös wieder zurück zum Herzen. Und jetzt haben wir eine größere Vorlast auf das Herz. Das ist so ein bisschen, als würdest du eine Luftpumpe größer aufziehen als vorher. Nicht mal so eine kleine Minipumpe, sondern eine große Pumpe. Und pro einzelnen Herzschlag könnt ihr dann auch mehr Luft bei der Pumpe oder mehr Blut dann beim Herzen ins System wiedergeben. Das fand ich halt sehr spannend, weil das halt direkten Einfluss auf Schlagvolumen hat. Das heißt, wir haben relativ schnell schon Anpassungseffekte. Und ein weiterer Faktor war, durch diese Umverteilung, am Anfang dieses Reduzieren der Flüssigkeitsmenge, haben wir eine Art Verdünnungseffekt des Blutes. Und das wiederum wird dann im Körper erkannt. Der Hämatokrit reduziert sich am Anfang relativ schnell und das ist auf einmal genau der gleiche Effekt oder der ähnliche Effekt, wie wir es beim Höhentraining auch haben. Auch da haben wir eine Veränderung mit dem Sauerstoffgehalt im Blut und die Anpassung des Körpers ist es, über die Nebennieren einmal Erythropoese anzuregen, also Erythrozytenzahl wieder zu erhöhen und einmal ein Trigger, nennt sich HIF-1-Alpha, also auf lokaler Ebene wird dann registriert, ey, hier ist zu wenig Sauerstoff vorhanden, wir müssen auch dort mehr EPO anregen, mehr rote Blutkörperchen, mehr Sauerstoff transportieren können und da wird auch eine Anpassung stattfinden. Das heißt, diese akute Verdünnung des Blutes durch diesen Wasserverlust am Anfang wird dann dazu führen, dass wir einmal eine Anpassung auf Erythropoese haben und dann hoffentlich Hämoglobin, mehr Erythrozyten und mehr Sauerstofftransport durch Hitzebelastung haben. Und das fand ich ein sehr, sehr spannender Effekt, weil das ist dann wirklich wie der gleiche Höheneffekt, nur dass man es halt zu Hause machen kann.
Ja, ganz genau. Das war jetzt auf jeden Fall schon super ausführlich. Aber das, was du gerade ansprichst, der Höhentrainingseffekt durch Hitzetraining, ich glaube, das ist vor allem das, was hier für die Zuhörer spannend sein kann. Weil viele haben einfach einen Job, Viele haben vielleicht nicht die Zeit, ins Höhentraining zu gehen. Und mit regelmäßigem Hitzetraining kann man da wirklich die Hämoglobinanpassung ebenfalls bekommen.
Ja, und jetzt können wir so ein bisschen mal in die Stories reingehen, weil ich will wissen, wie machen es die Teams und die einzelnen Fahrer und die Athleten, Athletinnen, die den Core-Sensor nutzen, weil jetzt haben wir gerade schon diesen Bogen geschlagen zum Höhentraining. Was hast du da mitgebracht? Was hast du für smarte Erkenntnisse, wie Teams dir zum Beispiel Hitze oder Hitze, Stress, Hitze, Management, Hitzemessbarkeit angewandt haben?
Gerne. Also wir haben dieses Jahr mit verschiedenen World Tour Teams zusammengearbeitet, unter anderem mit Canyon SRAM, dem Frauenteam, da trainierst du ja auch eine Athletin von denen, dann Little Track mit den Frauen und Männern dort, Sudal Quickstep und AG Sudal, aber auch mit FDJ und Human Powered Health mit beiden Frauenteams jeweils. Und wenn wir erstmal beim Hitzetraining bleiben, bevor wir dann später noch ein bisschen mehr auch in die Kühlmechanismen hineingehen, würde ich sehr gerne mit Movistar anfangen. Ich weiß gar nicht, ob ich die gerade erwähnt habe. Aber Movistar hat auf jeden Fall Hitzetraining die Saison über benutzt. Und wir haben explizit mit Movistar zusammengearbeitet, um die Vorbereitung auf die Vuelta uns genauer anzugucken. Und heutzutage im Radsport ist es total wichtig, ein gutes Hitzemanagement zu haben, weil die Leistungsdichte ist einfach so eng zusammen, dass die Teams in allen möglichen Bereichen versuchen, das Optimum herauszuholen. Und wenn ein Fahrer im Rennen überhitzt, wird einerseits die Leistung einbrechen, andererseits aber auch die Regenerationszeit hinterher deutlich länger dauern. Und in einem Etappenrennen können die Fahrer nicht lange regenerieren. Also da ist es natürlich wichtig, so schnell wie möglich am nächsten Tag wieder fit an der Startlinie zu stehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Fahrer wirklich gut vorbereitet in eine Tour hineingehen und dann auch während der Tour möglich kühl racen. Also wir sagen immer, train hot, race cool. Also trainiere heiß, damit du dich vorbereitest auf das Rennen. Aber im Rennen selbst versuche so kühl wie möglich zu fahren. Und genau, Movistar hat zum Beispiel für die Vuelta sich mit einem mehrwöchigen Hitzeprogramm vorbereitet. Und die haben pro Woche 2 bis 3 Hitzesessions über 4 bis 5 Wochen gemacht. Und der Approach ist eigentlich auch ganz spannend, weil viele denken immer noch, man muss wirklich 10 Hitzesessions hintereinander durchführen mit vielleicht einem Restday dazwischen. Aber das ist an sich sehr, sehr, sehr viel Stress für den Körper und auch einfach schwer umsetzbar. Wenn ihr zum Beispiel ein Rennen fahrt und euch fällt kurzfristig ein, oh Mist, es wird heiß, ich muss mich noch an die Hitze anpassen, klar kann man dann viele Hitzesessions in kurzer Zeit machen, aber es ermüdet den Körper ja auch sehr, gerade wenn man es nicht gewohnt ist. Und deswegen empfehlen wir immer, dass es deutlich mehr Sinn macht, sich langfristig vorzubereiten, also wirklich um die 5 Wochen vorm Wettkampf mit Hitzetraining anzufangen und dann so circa 3 wöchentliche Hitzesessions die Woche zu machen. Und genau das war auch Movistars Protokoll. Die haben recht langsam angefangen. 5 Wochen vor dem Wettkampf, 3 Sessions die Woche. Am Anfang noch nicht so viel Zeit mit erhöhter Kernkörpertemperatur und Hauttemperatur. Wirklich, um reinzukommen, die ersten Wochen erstmal um die 30 Minuten. Nur in unserer Hitzezone 3. Die haben den Core-Sensor benutzt, um die Hitzebelastung zu messen. Und dann ab Woche 3 und 4 ging es dann wirklich 40 bis 50 Minuten in die Hitzezone 3 von dem Core-Sensor. Außerdem haben sie die Sessions oft direkt nach Trainingseinheiten gemacht. Das ist auch etwas, was ich generell immer empfehlen kann. Dein Körper ist einfach schon warm und du sparst dir so ein bisschen die Aufwärmphase am Anfang. Also wenn du zum Beispiel eh auf der Rolle trainierst, macht es total viel Sinn, dich direkt nach der Rolleneinheit, bevor du dich ausfährst, wenn du zum Beispiel Intervalle gemacht hast, so warm anzuziehen. Also Thermolayer, Regenjacke, Downjacke. Und dann einfach die Einheit zu verlängern und daraus eine Hitzesession zu machen. Wir würden nicht empfehlen, deine qualitative Intervalleinheit durch das Hitzetraining zu ersetzen, weil wie du eben am Anfang schon erzählt hast, der Körper kann irgendwann unter Hitze keine Leistung mehr erbringen. Und deswegen sollte man dann wirklich nach den Intervallen oder gegebenenfalls vor dem letzten Intervall sich overdressen und dann im Anschluss eine entspannte Hitzesession machen.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Ansatz und sehr pragmatisch und auch vor allem einfach umzusetzen. Also vielleicht nochmal so ein bisschen zusammengefasst gerade, was du gesagt hast. 5 Wochen, 3 Sessions. Wie war die Dauer von den Sessions? Ungefähr 3 Viertelstunde, Stunde? Oder
wir gucken immer auf die Zeit in Hitzezone 3. Ja. Und am Anfang waren es um die 30 Minuten. Der typische Fahrer braucht um die 20 Minuten, um in die Session reinzukommen. Also am Anfang um die 50 Minuten. Und dann die etwas späteren Sessions waren 40 bis 50 Minuten in Zone 3. Also dann eine Stunde bis eine Stunde 10 Gesamtzeit.
Okay, spannend, spannend. Auf jeden Fall ein sehr cooler Approach für dann Belastung in der Hitze. Und das kann auch dem einen oder anderen, der vielleicht auch dieses Jahr sein Hartmarathon-Highlight im Sommer hat oder ein wichtiges Gravel-Rennen im Sommer hat, auch ein cooles Tool sein. Oder sogar im Frühsommer, weil so ging es mir dann. Ich bin beim Unbound-Race gefahren und habe genau das Problem gehabt. Zum ersten Mal in meinem Jahr waren es zum ersten Mal 28 Grad. Luftfeuchtigkeit war auch gar nicht so gering, glaube ich, weil auch die ganzen Felder so ja sehr viel Wasser immer vollgespeichert haben. Und ich hatte sehr große Probleme damit. Meine Athleten Rosa, Paul, die halt Hitzetraining gemacht hatten, weniger Probleme damit. Also da hätte ich auch ganz gerne nochmal im Nachgang für dieses Rennen einfach gerne Hitzetraining oder Hitzeadaptation und Akklimatisierung gemacht. Also wenn ihr euch da mal interessiert für, schaut euch das gerne nochmal in Ruhe an. Wenn ihr zu Fragen habt, könnt ihr sie auch gerne hier im Podcast einmal reinhacken. Ich beantworte viele Fragen, was ich nicht beantworten kann, leite ich dann gerne weiter. Dann kann sie noch ein bisschen Input dazu geben. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt einmal zum nächsten Approach kommen und zum nächsten Team, habe ich ein kleines Angebot für euch, was ich auch nochmal kurz untermalen möchte. Ich unterbreche einmal das spannende Gespräch ganz kurz für eine kleine Werbeunterbrechung. Denn wenn du auch mal Hitzetraining zu Hause ausprobieren möchtest und die richtigen Gadgets dafür benötigst, dann hat Core für dich einmal ein Black Week Angebot. Und zwar erhältst du schon den Core erste Generation mit 50% Rabatt sowie den Core der zweiten Generation mit 20% Rabatt vom 24. November bis einschließlich dem 1. Dezember. Also eine Woche Chance, dieses Angebot zu nutzen, um selbst zu Hause auch mal Hitzetraining ausprobieren oder den Effekt von Thermoregulation auf deinen eigenen Körper messbar zu machen. Dazu benötigt ihr keinen Code, geht einfach auf die Seite von Core und schaut euch mal die Angebote an und dann würde ich sagen, seid ihr gewappnet für diesen Winter oder auch fürs kommende Frühjahr für die Anpassung eures Körpers an Hitzebelastung. Und jetzt würde ich sagen, hören wir mal rein in die weiteren spannenden Stories der einzelnen Teams, wie sie Hitzetraining in diesem Jahr für die Athleten angewandt haben. Okay, dann sind wir wieder zurück. Ihr habt gerade schon das Team Movistar so ein bisschen gehört. Also Hitzeakklimatisierung für die warmen Rennen. Aber wir haben jetzt vorhin auch schon dieses spannende Themenfeld hier angerissen. Heat Training als allgemeiner Performance Boost quasi ähnlich eines Höhentrainings oder sogar auch Erweiterung eines Höhentrainings. Was hast du mir da mitgebracht, Aline? Welches Team nutzt es wie?
Da habe ich ein paar spannende Insights von Lidl Track, die dieses Jahr ja auch total erfolgreich waren. Und
geht. Schon wild, ja.
Ja, total. Vor allem die Sprinter waren erfolgreich und genau über die Sprinter werde ich jetzt auch reden. Und zwar haben die es so gelöst, dass am Anfang der Saison alle Fahrer im Höhentrainingscamp waren und zwischen der Tour Dauphine, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, Dauphiné.
Fast, die
Dauphiné. Dauphiné, ne? Genau, sowas.
Ja. Aber ist okay, du kommst aus dem Triathlon, das ist in Ordnung.
Genau. Und im Radsport, das bin ich ganz raus, und der Tour de France, genau, sind die Sprinter nicht nochmal in ein Höhentrainingscamp gefahren. Und früher hat man eigentlich immer gehört, dass vor der Tour de France jeder Fahrer im Höhentrainingscamp war. Und Lidl Track hat dies ja gesagt, das ist einfach zu viel Stress, zu viel Belastung für die Sprinter und sie können den Fokus auf das VO2 Max Training, auf das anaerobe Training, das hinterher für die Sprints gebraucht wird, in der Höhe gar nicht so doll fokussieren wie auf C-Level. Und deswegen haben sie sich dazu entschlossen, dass die Sprinter auf C-Level bleiben und nicht nochmal in die Höhe fahren, aber weiterhin Hitzetraining machen, um die Effekte, die beim Höhentraining aufgebaut wurden, also vor allem die Hämoglobineffekte, aufrechtzuerhalten. Und dazu gibt es auch Studien. Oberholzer hat 2024 eine spannende Studie dazu rausgebracht, wo Athleten in einem dreiwöchigen Höhentrainingslager waren. Und nach dem Höhentraining haben 3,5 Wochen im Anschluss Athleten weiterhin Hitzetraining gemacht, mit 3 Hitzesessions die Woche. Und die Kontrollgruppe hat keine Hitzesessions gemacht. Und in der Studie hat man gesehen, dass die Hitzesession-Gruppe alle Hämoglobin-Gewinne aus dem Höhentrainingscamp erhalten hat. Also da hat sich überhaupt nichts abgebaut. Während die Kontrollgruppe 71% der Hämoglobinmasse, die im Höhentrainingscamp aufgebaut wurde, verloren hatte. Und das war Lidl Track's Approach, also wirklich zu sagen, okay, unsere Sprinter bleiben auf Seelevel, machen dafür 3 Hitzesessions die Woche und erhalten dadurch weiterhin die Hämoglobinmasse, die sie vor der Tour Dauphiné aufgebaut hatten.
Ja, mega spannend. Vielen Dank für die Einblicke bei Lidl Track. Ich finde es sehr interessant, weil du hast gerade auch vorhin schon so einen wichtigen Use Case genannt, weshalb auch überhaupt dieses Konzept entstanden ist. Wie kann ich vielleicht auch ein Höhentraining bei den Sprintern in dem Fall auch weglassen oder den Athleten, die vor allem sehr anaerob leisten müssen? Weil ich als Coach auch genau die gleiche Richtung argumentieren und auch nachdenken würde. Du hast da tolle Anpassungen auf VO2, ich sag mal, Kinetik und VO2-Effizienzebene. Also du wirst halt super vielleicht nochmal einen Schub auf deine Schwelle bringen. Du wirst vielleicht nochmal Sauerstoff pro Leistungsbeziehung erhöhen können durch so ein Höhentraining. Deswegen nutze ich ganz gerne ja auch, zum Beispiel mit Rosa, die angesprochene Athletin von Canyon SRAM, ein Höhentraining, dass sie aus der Höhe sogar in den Wettkampf geht. Aber der Nachteil, den du hast, wenn du da sehr viel Zeit verbringst, du kannst halt nicht hochintensive Intervalle in der Höhe fahren. Der Athlet erholt sich halt super schlecht davon. Und wenn du es vor allem machst, selbst wenn er es schaffen würde, du frequentiert in der Höhe Intervalle so intensiv fährst, kann es sogar sein, dass genau das Gegenteil von dem passiert, was wir eigentlich von dem Athleten brauchen. Und zwar der anaerobe, die anaerobe Energiebereitstellung, dass quasi Fast-Twitch-Fasern schon eher weniger leistungsfähig werden, die Laktatbildungsrate sogar sinkt und du am Ende halt weniger Sprint-Performance, Sprint-Power-Output bekommst. Da hast du zwar, und das ist, glaube ich, auch ein Fehler von vielleicht ein Nachteil mancher Trainingsprinzipien von Athleten, die auf einmal aus der Höhe nicht mehr so viel leisten können, ist, dass sie super dieselig werden, aber verlieren ihre sogenannte Spritzigkeit an der Stelle. Vor allem, wenn sie halt viel in der Höhe trainieren. Und dann hast du genau dieses Dilemma. Ich möchte eigentlich ja ihm nochmal einen Schub bringen, auch die Schwelle erhöhen und so. Ja, das ist wichtig, aber wenn er dadurch seine komplette Sprintfähigkeit verliert, extrem schade. Und wenn wir jetzt hier eine Lösung haben, wie genau, ein Vorbereitungshöhentrainingslager vielleicht gut funktioniert, schon mal einen Schub drauf bringt, aber das andere alternativ ersetzt wird durch Hitzetraining, dann kannst du natürlich super gut, easy deine Intervalle, deine Sprints, deine anaeroben Intervalle, deine Laktatkinetik, Laktatproduktion weiter beibehalten. Also das ist schon cool gedacht und der Erfolg in diesem Jahr gibt ihnen echt recht. Also das finde ich sehr spannend, ja.
Ja, ist auf jeden Fall total spannend. Und man muss ja auch noch sagen, wenn die Fahrer nach einem Höhentraining in heißen klimatischen Bedingungen das Rennen fahren, müssen sie auch an die Hitze angepasst sein. Und viele Athleten machen in der Höhe kein Hitzetraining, eingeschränktes Hitzetraining oder sie machen Hitzetraining und manchmal ist es dann einfach zu viel Belastung durch die zwei Stimulus in der Höhe. Und es ist wahrscheinlicher, dass sie einfach krank werden oder nicht komplett erholt sind. Und auch da macht es dann halt wirklich Sinn, früh aus der Höhe zurückzukommen und das Ganze mit Hitzetraining zu verlängern, weil du dann beide Effekte in einem hast. Du hast einmal die Hitzeadaption, die Anpassung für das Rennen in der Hitze und natürlich die Effekte, die du vom Höhentraining hast, die aufrechterhalten werden.
Ja, und vor allem, wie du sagtest, gerade wenn du es nicht richtig einbaust, dann bist du vielleicht in Andorra, in Tignes, ist Wismar immer unterwegs, vielleicht in Sierra Nevada oder in St. Moritz und da ist halt nicht so warm und dann kommst du auf einmal in so eine schöne klassische Bordeaux-Etappe, 48 Grad, gib ihm, das ist dann halt schon ein harter Schlag, wenn du halt die ganze Zeit in der Höhe in den Alpenregionen verbracht hast oder so oder in den Pyrenäen und einfach da entspannt bei kühleren Bedingungen fahren konntest. Also ist natürlich auch etwas, was man nicht vernachlässigen darf. Also du hast quasi beides. Du hast hohe physiologische Anforderungen bei der Tour de France. Du musst deiner Prime sein im Jahr, gleichzeitig aber auch angepasst an Hitzebelastung, Hitzestress. Okay, welche Teams hast du noch mitgebracht?
Ja, noch eine kurze Ergänzung dazu. Wenn wir über diese Maintaining-Sessions sprechen, ist es auch noch ganz wichtig zu erwähnen, dass diese gar nicht so intensiv sind wie die Aufbau-Hitze-Sessions. Also ich habe ja am Anfang erzählt, wenn jetzt jemand eine Hitze-Session macht, ist es wichtig, am Anfang etwas in die Intensität reinzukommen, um die Kernkörpertemperatur zu erhöhen und dann 30 plus 40 bis 50 Minuten in unserer Hitzezone 3 zu sein. Wenn ein Athlet aber mal einmal an die Hitze adaptiert ist und dann mit Hitzetraining weitermacht, um die langfristigen Adoptionen zu bekommen oder halt eben um die Hämoglobin-Level aufrechtzuerhalten, dann sehen die Maintaining-Sessions etwas leichter aus. Da empfehlen wir eigentlich immer, dass die Athleten einfach nur eine Stunde easy Zone 2 fahren, natürlich über overdressed, also viele Schichten Kleidung an, wie bereits angesprochen, aber wirklich mit niedriger Intensität, ohne am Anfang einmal richtig Power in die Pedalen zu treten. Und auch dann landen viele Athleten bei 20 bis 30 Minuten in Hitzezone 3. Und dann muss der Stimulus gar nicht mehr so hoch sein wie am Anfang. Also da musst du nicht auf 40, 50 Minuten kommen, sondern dann reicht es vollkommen aus, etwas weniger Zeit in der Hitzezone 3 zu verbringen.
Super, super spannend auf jeden Fall. Kleine Ergänzung noch von meiner Seite, vielleicht an der Stelle, um das ein bisschen unterstützen zu können, auch Heat Training an sich, jetzt selbst wenn es nicht in Kombinationen oder Nacherhalt eines Höhentrainings ist, wie du schon vorhin sagtest, denk an nochmal die Flüssigkeitszufuhr, Leute, denn also eine leichte Verdünnungshypoxie, die dann entsteht, ist halt cool für die EPO-Produktion, aber eine starke Dehydration sorgt einfach dafür, dass der Körper nicht mehr groß Anpassungseffekte hat. Da bist du eher damit beschäftigt, erstmal überhaupt wieder zu rehydrieren. Also es ist wichtig, dass der Flüssigkeitshaushalt schon da ist und du jetzt nicht dich stark dehydrieren darfst. Gerade das sollte man beachten, weil man extrem viel schwitzt. Und gerade am Anfang kann es auch sein, dass vermehrt auch vielleicht sogar im Schweiß auch vermehrt Elektrolyte und aber auch Eisen mit verloren gehen kann und dann bleibt Hämoglobinzuwachs aus. Also es kann auch sein, dass man vielleicht die Eisenaufnahme gerade zu Anfang so ein bisschen erhöhen darf in dem Training. Also den Körper mit jeglichen Mineralien unterstützen kann, Eisenaufnahme unterstützen kann, weil dann halt die Hämoglobinmassenzuwachs auch einfach höher ist. Also da gibt es so ein paar Faktoren, auf die man noch bitte achten soll, als einfach nur den Körper unter Hitzestress zu setzen. Weil sonst kann es aber sein, dass du halt einfach dich nur noch kaputt machst.
Ja, auf jeden Fall. Nochmal zum Schweißverlust. Vielleicht sollten wir auch mal sagen, wie viel man überhaupt in einer Hitzesession verliert. Typischerweise verlieren Athleten um die 2 Liter, es können aber auch mal 3 Liter sein, Schweiß in einer Stunde Hitzetraining. Und das ist wirklich Wahnsinn. Eine richtig ordentliche Menge. Und es fällt vielen Athleten schwer, mehr als 1 Liter Flüssigkeit pro Stunde aufzunehmen. Das Ganze kann man aber trainieren. Und wir empfehlen auch immer beim Hitzetraining über die Zeit versuchen, etwas mehr zu trinken und natürlich nicht dehydriert in eine Hitzesession reinzugehen. Also wenn man weiß, man macht ein Hitzetraining, schon vorher ausreichend zu trinken und dann auch nach der Session immer wieder ausreichend zu trinken.
Ganz, ganz wichtig. Und wundert euch nicht, dass ihr dann halt auch vielleicht größere Gewichtsschwankungen habt, die ihr vielleicht, wenn ihr die monitort, weil es kann natürlich als Resultat sein, wir haben gerade gesagt, 3 Liter verloren an Flüssigkeit, dann hast du Durst, dann trinkst du danach, dann ist der Körper manchmal so ein Punkt, dass er da anfängt aufzuschwemmen, am nächsten Tag hast du auf einmal wie gefühlte +2 Kilo auf einmal zum Vortag, das ist dann dieser große Flüssigkeitsschiff, den wir auf einmal haben und wo es auch mal schon sein kann, dass man auch so leichte Wassereinlagerungen hat vor dem und nach dem Training, da hilft halt wieder vor allem der Mineralienhaushalt, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da bitte darauf achtet, gerade wenn man viele Elektrolyte verliert, dass man auch gut zuführt, weil sonst hast du genau das Problem. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das, jetzt mal von meiner Sicht und meine Kritik an der Stelle, wo ich es schwierig fand manchmal als Coach. Ich glaube, da war viel mehr das Problem bei manchen Athleten, wo ich nicht sicher sein kann, ob das garantiert war oder ob sie gebrieft genug waren, dass sie darauf achten, wo auf einmal es hieß, ja, Hit-Training, ich kann keine 30-30er mehr fahren. Das war meistens der Punkt, wo die dann Athleten dann 1,5 Wochen später voll krank geworden sind oder wo Trainingswege, die super effektiv waren, auf einmal so ein bisschen schlechter wurden. Also wo es auf einmal nicht mehr so gut im Training lief, so auf einmal für eine längere Zeit. Und ich kenne auch von manchen Top-Athleten auch, die sich halt nachhaltig für mehrere Wochen ein bisschen rausgeschossen haben. Vielleicht, weil sie es übertrieben haben, kann ich jetzt nicht ganz sagen. Aber es sind auf jeden Fall Aspekte, wo man auf jeden Fall ein bisschen drauf achten soll. Hitzestress ist nicht zu vernachlässigen. Es kann ein super Trigger sein, aber wir erkennen ja auch, was es für Effekte auf den Körper hat. Ist nicht zu vernachlässigen, was es für ein Stress ist und einfach das als Add-on so nebenbei mitlaufen zu lassen, sollte man sich auf jeden Fall immer bedenken, dass man es auch gut vor- und nachbereitet. Das nochmal vielleicht als kleiner Appell an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Und zu heiß zu werden ist nichts, was wir in irgendeinem Sinne empfehlen würden. Du hast nicht mehr Adoption, wenn du dich wirklich richtig in die Hitze stürzt und da unendlich hohe Kernkörpertemperaturen und Hauttemperaturen hast. Das einzige Problem danach ist, dass deine Erholungszeit länger dauert und das wollen wir alle nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich guckt, in welchen Bereichen ist man beim Hitzetraining. Bist du nicht hoch genug? Hast du die Adaption nicht, die du bekommst? Bist du zu hoch? Brauchst du eine deutlich längere Erholungszeit?
Denaturieren Proteine im Gehirn und dann wirst du auch nicht schlauer dadurch.
Ja.
Das ist aber dann, so weit passiert es noch nicht. Okay, dann sollen wir ins nächste Team rübergehen? Hast du noch mehr Stories?
Sehr gerne. Ich denke, wir haben jetzt schon sehr viel über Hitzetraining geredet. Wir sollten auch mal ein bisschen gucken, wie sieht es denn eigentlich aus, dass die Fahrer schauen, dass sie während des Rennens möglichst kühl sind. Und da haben wir vor allem mit Canyon SRAM zusammengearbeitet und die haben ein echt spannendes Warm-Up-Protokoll entwickelt. Und die gucken tatsächlich im Warm-Up mithilfe der Core-Sensoren, dass Athleten keinenfalls in unsere Hitzezone 3 kommen. Die ist super fürs Hitzetraining, aber nicht für die Performance, weil der Körper einfach so viel Energie braucht, um dich runterzukühlen, dass nicht mehr genügend Energie in dein Power-Output hineingesteckt werden kann. Und deswegen guckt Canyon SRAM, dass Fahrer optimalerweise eine Kernkörpertemperatur unter 38,2 Grad in ihrem Warm-Up vor Etappen, vor Rennen generell haben Und das erfordert dann natürlich ein individuelles Anpassen der Intensität und der Dauer des Warm-up-Programms.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Also quasi so ein bisschen, naja, also du willst, also wenn wir es im Autobild bleiben, den Motor schon aufheulen lassen, aber immer in Abwägung, wie das Kühlmittel dagegen hält. Und wenn du merkst, es wird zu warm alles, dass du halt dann entweder würdest du vom Gas gehen oder würdest versuchen, externe weitere Kühlfaktoren mit reinzubringen, Kühlmechanismen reinzubringen, Kühlwesten etc., damit du nicht voll überhitzt in so einen Wettkampf reingehst. Ich weiß noch aus Tagen, aus meinen eigenen Rennerfahrungen, wo das Thema Hitze noch nicht so ein Thema war, außer das Gefühl, mir ist warm, aber hast nicht wirklich drauf geachtet. Dann haben wir uns warm gefahren auf der Rolle. Das war sowieso schon, weiß ich, typischerweise deutsche Zeit für Meisterschaften Ende Juni, also letzte Juni-Wochenende oder davor, weil typischerweise auch zwei Wochen vor Tour de France werden die deutschen Meisterschaftstrikots vergeben. Dann bist du das erste Zeitfahren wirklich gefahren, das Wichtige. Und dann bist du dann so auf der Rolle irgendwo in so einem, unter so einem halben Pavillon, aber bei 38 Grad Außentemperatur und einfach irgendwelchen Warm-ups am Fahren, bist klitschnass, stellst dich an den Start und es geht dir wirklich dreckig. Also das war nicht so geil. Du warst aber genauso, wenn ich jetzt nicht mich einfahre oder warm fahre, sind die Beine wirklich mies. Es war so ein bisschen ein gefühltes Für und Wider und stellst dich da halt wirklich bei so einem 38 Grad Tag dahin, hast dich schon mal warm gefahren, denkst du eigentlich nur, boah, mir ist viel zu warm hier, in so einem am besten Langarm-Einteiler, weil, ne, schneller als irgendwie in Kurzarm. Schmeiß dich auf die T-Position, fährst halt los und kriegst direkt unter diesem Zeitverhältnis noch so einen halben Hitzeschlag. Also das weiß ich auch noch, da bin ich, glaube ich, auch gefühlt jetzt an der Stelle mit sehr hohen Körperkern und wahrscheinlich auch zusätzlich mutmaßlich Hauttemperatur in dieses Zeitfahren reingegangen. Da war nicht mehr viel zum Überhitzen.
Ganz genau, auf jeden Fall. Und deswegen sieht man auch immer wieder bei den Tour de France-Teams, dass die Eiswesten tragen, dass die sich nass machen, dass die Ventilatoren anhaben. Also das sollte man nicht unterschätzen, wie wichtig es ist. Man kann sich quasi vorstellen, wenn du mit einer geringeren Kernkörpertemperatur in das Rennen reingehst, hast du einfach noch mehr Buffer, wie du dich aufhitzen kannst. Und je weiter du von deinem Limit entfernt bist, desto mehr Hitze kannst du über das Rennen aufbauen. Und wenn man natürlich schon recht heiß in das Rennen reingeht, ist da gar nicht mehr so viel Bufferbereich, bis du wirklich überhitzt oder deine Leistung abnimmst. Und deswegen sollte man wirklich gucken, dass man so kühl wie möglich in ein Rennen startet und wenn möglich sich auch im Rennen so viel wie möglich hinunterkühlt.
Ja, du würdest auch nicht mit einem 3,8er Laktatwert dich an den Start stellen und dann erwarten, dass du jetzt noch viel Spiel nach oben hast, wenn du schon in so einem halben End-Sweet-Spot-Steady-State unterwegs bist. Da würdest du auch nochmal kurz locker rollen, bevor du dran gehst. Ja, okay, also da ging es mehr um das Kontrollieren. Genau, da geht es mehr um das Kontrollieren der Körpertemperatur beim Einfahren. Beim Ausfahren sieht man ja auch relativ häufig nochmal die Athleten mit Westen arbeiten etc. Auf der Rolle nach jeder Etappe, was hast du da?
Ganz genau, also es ist total wichtig, nach dem Rennen die Kernkörpertemperatur recht schnell wieder nach unten zu bringen, weil je länger ein Sportler heiß bleibt, desto länger dauert auch die Regeneration hinterher. Und die Umgebungstemperaturen in Rennen werden einfach immer heißer über die Zeit. Deswegen ist es auch immer wahrscheinlicher, dass viele Sportler während einer Etappe oder während des Radrennens schon echt recht nah ans Überhitzen kommen oder zumindest wirklich sehr, sehr heiß werden. Und Canyon Schwemm macht es zum Beispiel so, dass sie das Ziel haben, die Kernkörpertemperatur schnellstmöglich auf unter 37,5 Grad zu bringen. Und dafür setzen sie die Athleten auf den Trainer, auf die Rolle im Schatten mit Ventilatoren an, wieder mit Eiswesten an und die sollen einfach ganz locker unter 50% ihres FTP-Werts treten, damit der Körper sich schnell wieder abkühlt.
Also ein wortwörtliches Cooldown, also macht schon irgendwo Sinn.
Genau, das ist ein wirkliches Cooldown. Da geht es dann wirklich darum, die Kernkörpertemperatur runterzukühlen.
Ja, und das machst du am besten auch, indem du ein bisschen Aktivität auch weiter beibehältst, also wie schon sagtest, unter 50% der FTP, aber jetzt auch nicht einfach nur in die Ecke legen und dann runterkühlen, weil du, wenn du die, ich sag mal, die Durchblutung weiter aufrecht hältst, die Haut weiter durchblutet ist, hilft es auch mit Kühlwesten externe Kühlfaktoren, dass du halt deinen Körper schneller runterkühlst. Müsst ihr euch vorstellen, wenn ich das Blut einmal im Körper zirkuliere und es immer wieder an der Haut vorbeikommt, mehr Durchblutung anrege, dann kann ich auch schneller mein System runterkühlen, als einfach mich jetzt in die Ecke zu legen und mich mit Eis bedecken zu lassen. Das macht es dann halt weniger effektiv. Das heißt, sich ein bisschen dabei zu bewegen, während man sich runterkühlt, ist sogar noch ein effektiverer Ansatz, als einfach nur zu warten, bis man wieder abkühlt.
Total. Man kennt ja auch die Eisbäder und ähnliches. Zum Runterkühlen deiner Kernkörpertemperatur super, aber dann hast du halt dicke Beine am nächsten Tag und das bringt dir auch nicht viel, wenn du in einem Etappenrennen unterwegs bist. Und Canyon Schwem macht es so, dass sie die Fahrer öfter noch unter eine kalte Dusche nach dem ersten aktiven Cooldown stellen, um wirklich sicherzustellen, dass der ganze Hitzestress abgebaut wird. Aber da ist wirklich die Prio darauf, erstmal ein aktives Cooldown zu machen, was vor allem im Etappenrennen auch definitiv sehr viel Sinn macht. Außer natürlich, ein Sportler ist komplett überhitzt. Dann sollte man natürlich gucken, dass man die Kernkörpertemperatur so schnell wie möglich nach unten bringt. Aber den Fall haben wir zum Glück recht selten im Radsport.
Das ist mir tatsächlich sogar bei Unbound passiert dieses Jahr. Man kann es ein bisschen, glaube ich, in meinem Video sehen. Ich bin auch zu den Sunnies gegangen und habe wirklich so eine leichte Symptomatik eines Hitzeschlags mir wirklich geholt. Schätze ich mal, weil ich war sehr unkonzentriert. Ich hab meine Kreditkarte nach dem Bezahlen von Essen einfach auf dem Stuhl liegen lassen, bin weggegangen. Dann ist irgendeiner mir noch hinterhergerannt und meinte so, Bro, du hast eine Kreditkarte vergessen. Ich so, Alter, danke, ich habe gar nichts mitgekriegt. Ich bin so ein bisschen wie betrunken. Und selbst als ich mich kurz einmal ins Auto gesetzt hatte und die Klimaanlage nochmal habe laufen lassen, mich da runterkühlt, dann ging es deutlich direkt schlagartig besser. Bin aber wieder aus dem Auto raus. Dann habe ich mir besagtes Essen geholt und habe dann wieder innerhalb von 8 bis 10 Minuten wieder so einen Punkt erreicht, wo ich merke, mir geht's wieder schlecht. Also selbst als ich mich einmal runtergekühlt habe, hat das nicht ausgereicht, weil es noch zu nachhaltig ich überhitzt war. Und dann musste ich zu den Sanitätern und mich die ganze Zeit vor so einen riesen Ventilator setzen. Und erst dann, als ich da bestimmt eine halbe Stunde vor diesem Ventilator saß, habe ich langsam diesen Punkt erwischt, wo ich merke, okay, jetzt kann ich mich langsam wieder konzentrieren und bin wieder langsam da und kriege aber wieder mehr Bewusstsein dafür und kann jetzt auch mich von einem Ventilator auch entfernen und kann wieder lediglich 29er, 30 Grad, es waren keine 40, es waren 30 Grad, aber zum ersten Mal des Jahres, das habe ich so in dem Maße selten erlebt, wahrscheinlich zu lange in sehr heißen Bedingungen dann gefahren, plus gleichzeitig dehydriert, da habe ich wirklich gemerkt, okay, das ist jetzt hier schon ein kritischer Punkt gewesen, den ich erreicht habe, das dauerte länger mit dem Cooldown.
Ja, das ist schon echt krass und ich glaube, jeder, der es mal erlebt hat, weiß, wie scheiße sich das anfühlt. Und das Problem ist vor allem, auch wenn du einmal im Rennen zu heiß bist, bekommst du deine Temperatur nicht mehr runter. Also wenn du einmal überhitzt, dann ist dein Rennen eigentlich gelaufen. Also da kannst du nichts mehr tun. Und deswegen ist es so wichtig, im Rennen versuchen, kühl zu bleiben. Und du hast es gerade erwähnt, dieses Betrunkenheitsgefühl. Man weiß irgendwie gar nicht mehr so richtig, was abgeht. Ich habe das auch selbst mal einmal erlebt bei meinem allerersten Ironman. Ich habe mich natürlich auch gar nicht auf die Hitze vorbereitet. Das war plötzlich ein unendlich heißer Tag. Und auch in der Nacht darauf, ich dachte die ganze Zeit, ich habe Fieber. Also mein Körper hat geglüht. Man schafft es irgendwie gar nicht mehr, selbst sich runterzukühlen. Das muss wirklich dann extern durch ein kaltes Bad, durch einen Ventilator, was auch immer geschehen, die Kernkörpertemperatur darunter zu bringen.
Ja, das ist wirklich extrem. Also jeder, der schon mal in diesem Bereich war, wird es auf jeden Fall merken. Ich glaube, einen Punkt haben wir noch. Und hast du eigentlich schon, haben wir zwei uns selber schon den Übertrag gemacht, die Flanke vorgelegt. Runterkühlen während der Belastung über Strategien. Da hat, glaube ich, auch ein bisschen was gemacht mit Bekleidung, richtig?
Ganz genau. Da haben wir dieses Jahr mit Q365 etwas enger dran gearbeitet. Also das Team, das arbeitet halt mit der Kleidungsmarke Q365 eng zusammen. Und da haben wir in Andorra geguckt, welche Skinsuits machen eigentlich am meisten Sinn, um die Hitze effizient abzuleiten. Und auch das ist total spannend. Bisher war im Radsport eigentlich Aerodynamik immer wichtig, wie du am Anfang schon gesagt hast, man guckt, dass die Arme verdeckt sind, einfach, dass man so aerodynamisch wie möglich ist. Aber mittlerweile wird den Teams mehr und mehr bewusst, dass optimale Performance eigentlich nur entsteht, wenn Aerodynamik und Wärmeabgabe gleichzeitig passieren. Und deswegen muss man eigentlich Bekleidung tragen, die Hitze effizient ableiten kann. Und das ist häufig nicht der Fall. Gerade bei dem ganzen Aerokram ist es häufig so, dass die Hitze eigentlich eher um den Körper gestaut wird und nicht so gut nach außen abgegeben werden kann. Und mit Q365 haben wir verschiedene Suits getestet. Die sehen ganz wild aus. Die haben so einen Meshstoff vorne. Christian Blumfeld trägt auch so einen ähnlichen. Und dadurch soll halt sichergestellt werden, dass mehr Konvektion stattfindet, also dass durch den Fahrtwind die Wärme besser abgegeben werden kann und dadurch die Hauttemperatur weiter sinkt und der Hitzestress auf den Körper hinterher geringer ist.
Sehr spannend. Ich hatte dazu mal, Ich glaube auch vor 3 oder 4 Jahren war ich einmal zu Gast bei BioRacer, deren Windkanal in Belgien. Und da ging es auch um Prototyp-Produkte damals für Tokio 22. Kurz überlegen, ja, ne? Hätte sein sollen. Die haben eingebaut kleine Graphenstreifen. Also Graphen, quasi ein, wie so ganz dünne Nähte von Metall, die Körpertemperatur leiten sollen. Es gibt mittlerweile jetzt auch mehr solcher Trikots, die sollen versuchen, verbesserte Kühlungseffekte zu haben. Dass wenn du nämlich drauf schwitzt, wird das quasi durch diese Graphenstreifen mal verteilt und geleitet und dadurch kannst du auch leichter die Körperkerntemperatur oder generell Kühlungseffekte erzeugen. Fand ich sehr spannend. Ich glaube, es hat auch eine gewisse Nachteile, wahrscheinlich auch im Sinne von Aerodynamik, das dann komplett durchweg so zu bauen. Aber es war damals nämlich zum Thema Tokio relevant, weil man wusste, es wird warm und es wird eine hohe Luftfeuchtigkeit haben. Das heißt, man muss das irgendwie überlegen, wie man das halt Ganze managen kann. Tokio 2020, so jetzt muss ich, wir hatten nämlich 24 nämlich in Paris. Egal, ich verrenne mich.
Ja, auf 21 wird es dann ja verschoben, genau.
Genau, eben, nicht ja. 22. 22 ist Winterolympiade. Auf jeden Fall, das fand ich halt sehr, sehr spannend, weil sie damals schon damit beschäftigt wurde. Dann ist es ein bisschen wahrscheinlich untergegangen, weil so damals irgendwie war es so das eine Thema für Tokio und bababab. Aber jetzt auf einmal gemerkt, ey, es ist auch weiterhin ein relevantes Thema in Radbekleidungsbranche und generell auch im performanceorientierten Sport, dass man halt sich da runterkühlen muss und halt mehr auf Körperkerntemperatur achten muss. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, irgendein sportlicher Leiter, Teamchef von Bora war es damals, der meinte, es gewinnt derjenige die Tour, der seine Fahrer am besten runterkühlen kann.
Mhm, ja.
Das war ein bisschen vor der Dominanz von Pogacar, muss man sagen, aber trotzdem, wo man auch sagen muss, auch der muss sich runterkühlen, aber er hat noch ein paar mehr Joker frei, aber ich fand diesen Satz halt sehr wertvoll und dachte damals so, ja, was meint er eigentlich? Ja, stimmt, es gibt manche heiße Tage, aber die sind ja nicht relevant, weil dann fährst du halt eine Alpenetappe und da ist halt kühl, aber so ist das nicht gemeint, sondern halt über die chronischen Zeit hinweg von 3 Wochen im besten Fall halt ein Gleichgewicht schaffen kann, ein Kühl- oder ein Temperatur-Thermoregulationsmanagement aufrechtzuerhalten, was nachhaltig funktioniert bei heißen Tagen, bei kühleren Tagen, bei hohen Belastungen, bei niedrigen Belastungen. Das fand ich sehr, sehr spannend.
Ja, mega spannend auf jeden Fall. Und du hattest gerade auch die hohe Luftfeuchtigkeit angesprochen. Viel Wärme wird generell einfach über die Schweißverdunstung abgegeben. Und das geht bei hohen Luftfeuchtigkeiten natürlich verloren, weil die Luft kann den Schweiß einfach nicht mehr aufnehmen, da die Luftfeuchtigkeit schon so hoch ist. Und gerade dann wird die Konvektion, also durch den Fahrtwind, nochmal deutlich wichtiger als die alleinige Schweißverdunstung.
Voll. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, gerade dann ist auch ein Thermoregulationsmanagement des Körpers sehr, sehr interessant, wenn du das halt hinkriegst. Also nicht nur warme Bedingungen, sondern warme und feuchte Bedingungen sind eigentlich so der Killer für alle Performance-Athleten oder bei denjenigen, die halt unter deren Bedingungen halt Performance erbringen wollen. Das kennt ihr vielleicht. Es gibt so heiße, trockene Tage im Sommer, wenn wir sie haben. Ich finde auch, die gehen eigentlich. Aber es gibt auch heiße Tage, wo halt irgendwie, oder vielleicht auch nach dem Regenschauer, wo es noch ein bisschen feucht ist und relativ schnell wieder heiß wurde. Das schlimmste Erfahrung war für mich dieses Jahr, als ich dann nach Anbauen die 3 Tage in Tulsa gefahren bin. Das war wirklich gefühlte Dschungelbedingungen. Und der letzte Tag hat mich, ich glaube, an dem Tag selber bestimmt 8 Liter Wasser verlieren lassen. Ich konnte zusehen, wie ich Wasser verliere. Ich habe gemerkt, wie ich innerhalb von einer halben Stunde schon sehen konnte, wie ich dünner wurde am Bein. Und da habe ich auch gemerkt, ich kriege auch durch mein Thermomanagement das hier, meine Performance nicht mehr gebündelt. Das war echt irre.
Ja, total. Ich habe auch mal selbst auf Hawaii die Erfahrung gemacht. Ja. Mit der hohen Luftfeuchtigkeit vor Ort. Es ist wirklich, wirklich krass. Also das schmälert die Leistung nochmal so hart, auch wenn man sich auf die Hitze vorbereitet hat. Das ist wild.
Ja, definitiv. Was würdest du denn nochmal den Leuten jetzt da draußen als Tipp mitgeben, wenn sie sich für das Thema Heat Training oder Hitzeakklimatisierung interessieren? Jetzt gerade im Winter sind wir jetzt eher bei Thema, ich würde sagen, Heat Training, das mal ausprobieren. Was würdest du sagen, was sind so die Key-Aspekte, auf die die Athleten achten müssen? Was sind so Tipps und Tricks und vielleicht auch Don'ts, die sie nicht machen sollen, damit sie jetzt effektiv im Training vorwärts machen können und sich nicht komplett gegen die Wand knallen?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich jeder Athlet mit einer kurzfristigen Hitzeakklimatisierung auf Wettkämpfe vorbereiten sollte, wenn man weiß, dass der Wettkampf heiß wird. 26% Performanceverlust ohne Hitzeanpassung sind einfach enorm viel. Und heutzutage wird so viel trainiert, es wird auf die Ernährung geachtet, es wird das beste Material gekauft, um irgendwo nochmal 3 Watt zu sparen. Und dann ist jemand nicht Hitze angepasst und eigentlich war alles umsonst, weil das schmälert die Leistung so viel mehr. Und also Hitzeanpassung kann ich wirklich vom Herzen empfehlen. Ich mache es selbst vor jedem heißen Wettkampf und das ist das Minimum, was man machen sollte. Dann natürlich darauf achten, dass man nicht 2 Wochen vorher startet, um alles intensiv irgendwie vorm Wettkampf noch reinzuquetschen, sondern im Idealfall 4-5 Wochen vorm Wettkampf starten, 3 Sessions die Woche, Hitzeanpassungen langsam aufbauen und dann ist man auch bereit für den Renntag. Beim Hitzetraining selbst, also in den Hitze-Sessions, einfach darauf achten, dass man gut angezogen ist, dass wirklich die ganze Hitze um den Körper herum gestort wird und sich so ein kleines Mikroklima bildet und dann um die 40 Minuten nach den ersten Einführungssessions, die etwas weniger Hitzebelastung haben sollten, mit einer erhöhten Kernkörper- und Hauttemperatur befindet. Dafür kann ich auch wirklich nur den Core-Sensor empfehlen, weil irgendwie muss man ja wissen, in welchem Bereich man das Hitzetraining macht. Wie gesagt, man fühlt sich oft heiß, weil die Hauttemperatur heiß ist, aber die Kernkörpertemperatur selbst reagiert noch gar nicht. Ich habe früher vor Y meine erste Hitzesessions auch frei nach Schnauze gemacht und mir war jedes Mal so schlecht danach, weil ich es einfach total übertrieben hatte und gar kein Gefühl dafür hatte, wie tief darf ich gehen, wie heiß muss es werden. Und es ist wirklich schwer, wenn man es nicht messen kann, wie in welchem Bereich man gerade ist. Ist es zu viel? Dauert meine Erholungszeit länger oder geht es mir vielleicht im Nachhinein sogar schlecht? Oder ist es zu wenig und eigentlich habe ich gar keine Effekte von dem Hitzetraining? Und ganz wichtig, trinken, hydriert bleiben während der Hitzeeinheit, Elektrolyte während den ersten Hitzesessions nehmen und wenn es dann Richtung Rennen geht, sich so früh wie möglich runterzukühlen. Also im Idealfall schon beim Warm-up runterkühlen und dann auch im Rennen selbst, wenn man die Möglichkeit hat, Wasserflasche über den Kopf schippen, über den Nacken. Einfach bevor man denkt, man ist heiß, sollte man sich schon runterkühlen, damit man gar nicht erst in den Bereich kommt, wo man zu heiß wird und dann hinterher weniger Power-Output für die Performance selbst hat.
Definitiv. Gerade jetzt mittlerweile bei, ich sag mal, das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber bei sehr hohen High-Carb-Trends, also die Leute jetzt mehr und mehr das Verständnis für bekommen, dass Kohlenhydrate cool sind und dann anfangen, ja, ich muss 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuführen und dann anfangen, irgendwie Radmarathons auch das Management zu machen, mit dem Nutrition-Management zu organisieren und da kriege ich wieder 2 Flaschen High-Carb und da kriege ich wieder High-Carb und am Ende haben sie nie Wasser dabei und trinken auch im Gesamt, wenn es heiß ist, auch ein bisschen zu wenig an Flüssigkeit und dann, weil sie auch teilweise nur diese Kohlenhydratbomben dabei haben, dass wenn sie dann auch zu viel Flüssigkeit verlieren, diese Kohlenhydrate eh nicht mehr vertragen, dann hast du das Gefühl, du könntest auch nicht weiter ran ziehen an dieser Flasche, weil es super eklig ist und dein Körper stößt es quasi schon ab und du dehydrierst immer mehr in der Hitze und auf einmal hast du dann einen Körper, der nicht komplett glykogen verarmt ist, aber zunehmend einfach leerer wird und gleichzeitig dabei dehydriert unter Hitzebelastung. Das heißt, der größere Stressor an der Stelle kann ganz schnell auf einmal dann auch der Hitzestress sein, den du nicht mehr gemanagt bekommst, weil auch die Flüssigkeitshaushalt gar nicht mehr passt dazu und du jetzt auch vielleicht, wenn du Wasser bekommst, dann auch irgendwie versuchst, das jetzt irgendwie schnell zu trinken und nicht über den Körper zu kippen und so. Also da muss man schon eher auch parallel auf Hitzemanagement achten und nicht nur anfangen, jetzt als einzigen Performance-Benefit oder Faktor die Kohlenhydrate zum Beispiel zu sehen. Das ist mir ein paar Mal dieses Jahr bei Athleten aufgefallen.
Ja, ganz genau. Du sprichst es an. Und vor allem auch die Aufnahme von Kohlenhydraten unter erhöhten Kernkörpertemperaturen funktioniert einfach nicht so gut, als wenn der Körper noch im normalen Funktionsbereich ist, ohne dass er zu heiß wird.
Hitzestress ist einfach auch ein Thema. Also können wir als tolles Tool nutzen, sollten wir aber auch dessen Effekte beachten, uns gut vor- und nachbereiten und im Wettkampf immer dann, wenn wir Performance erbringen wollen, wollen wir mal gucken, dass wir unseren Körper so kühl wie möglich halten. Wenn wir es im Training als Trigger nutzen wollen, gibt es verschiedene Mechanismen, die haben wir euch heute beigebracht. Wenn ihr mehr Fragen dazu habt, dann könnt ihr gerne, wie gesagt, nochmal hier im Spotify-Chat oder sonst wo nochmal ein paar Kommentare hinterlassen, die Fragen da lassen oder sie schreibt uns einmal durch. Auch bei Instagram ist das gerne möglich und wir leiten Dinge weiter, die wir jetzt nicht direkt auf dem Schirm haben oder recherchieren sie. Oder wenn ihr auch Lust habt, dass ihr das auch mal im Training anwendet, dann meldet euch gerne auch bei uns für Trainingsinhalte, für Coaching, für Erstgespräche. Dann können wir auch mal drüber sprechen, ob Hitzetraining auch bei dir vielleicht eine Option ist, was du diesen Winter oder auch im Frühjahr oder zum Management deines Wettkampfes, deines Highlights mal ausprobieren solltest. Nicht zuletzt werde ich es auch ausprobieren oder versuchen im Sommer weil ich ja gesagt habe, ich möchte meinen Ötztaler groß angehen und da ist zwar Ende August mal so, aber es kann auch am Anstieg so sein, so wie in diesem Jahr, dass auch mal teilweise ein bisschen wärmer wird und gerade dann, wenn es schon im August und teilweise schon 2-3 Wochen wieder kühler davor war, gibt es ja auch mal so manche Monate, manche Auguste, dann ist der Körper schnell mal vielleicht wieder nicht adaptiert an Hitzebelastung und wenn man dann im Wettkampf merkt, oh, es wird ganz schön warm, dann ist meist ein bisschen spät.
Auf jeden Fall. Ja, Daniel Federspiel hat dieses Jahr gezeigt, wie es geht. Der hat auch mit uns zusammen am Hitzetraining gearbeitet. Und ich glaube, bei ihm lief der Ötztaler ziemlich gut.
Ich würde sagen, das würde ich auch bestätigen. mit dem Sieg beim Ötztaler. Und ich glaube, ihr habt fast alle, also wir haben super viele Etappensieger bei der Tour ja auch gestellt. Und nicht zuletzt nur mit Pogacar natürlich auch noch weitere Sieger aufgestellt. Deswegen, also das ist natürlich eine coole Sache. Und ich muss auch sagen, für die, die es mal ausprobiert haben, ein Sensor von Core hilft dir einfach auch mehr Daten zu sammeln. Ja, es gibt die Möglichkeit, irgendwo natürlich mit Fieberthermometer mal zu messen, wo die Körperkerntemperatur steckt. Aber erst wenn du differenzieren kannst zwischen Körperkern und Hauttemperatur, dann kriegst du auch wirklich Erkenntnisse über deinen Körper. Und habe das dann auch für mich auch erkannt. Ach krass, jetzt verstehe ich auch, was der Unterschied zwischen mir ist warm und mir ist Hitzestress warm ist und konnte es auch vor allem messbar machen und habt auch den Punkt gesehen, ab wann es dann so ein bisschen durch die Decke ging. Okay, ich würde sagen, vielen Dank dir, Aline, für die ganzen Infos auch von den Teams, die du hier gerade zu Beste gegeben hast und schon mal ausgeplaudert hast. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir da ein bisschen was von dir lernen konnten. Wünsche dir erstmal jetzt schon in deinem Hitzetraining in Zukunft viel Spaß. Nimm uns mal ganz kurz mit. Highlight im nächsten Jahr für dich als Athletin. Was hast du vor? Was machst du noch?
Vielen Dank. Ich mache die 73 WM in Nizza auf jeden Fall. Da habe ich mich vor 2 Wochen für qualifiziert. Mhm. Und Geil. Eine Langdistanz mit einem mindestens Sub-10-Ziel. Mal gucken, wie weit ich unter die Sub-10 komme. Ich habe leider im letzten Jahr Sub-10 um 2 Minuten verfehlt. Also da habe ich noch die Rechnung offen.
Welches Rennen oder ist noch offen?
Ich mache Tour in Frankreich.
Okay.
Und wenn ich mich für Kona qualifiziere, nehme ich den Slot dieses Jahr vielleicht auch an. Letztes Jahr habe ich ihn abgelehnt. Vielleicht steht es dann auch noch auf dem Plan. Mal gucken.
Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wünsche maximal viel Erfolg. Das klingt nach 3 warmen Rennen, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde Hitzetraining empfehlen.
Danke.
Dann vielen Dank dir und ich freue mich, wenn du dir nochmal wiederkommst und dann würde ich sagen, hoffe ich euch Zuhörern hat es gefallen. Wir hören uns bei einer der nächsten Folgen. Bis bald, macht's gut.
Vielen Dank, ciao.